Radio Werkklang, Features der Katholischen Medienakademie.
Wir haben zurzeit ein Problem mit dem untersten sozialen Netz. Die Sozialhilfe ist in Österreich im Sozialstaat das letzte Netz, nachher gibt es nichts mehr. Und alle, die jetzt mit Menschen zu tun haben, denen schlecht geht, die in Not sind, haben ihre Probleme mit dieser Sozialhilfe, weil die Leute nicht genug zum Leben mehr haben. Und gerade jetzt in der Krise, wo die Teuerung so arg ist und wo so viele Probleme sind, schafft die Sozialhilfe die Leute nicht zu sichern.
Herzlich willkommen bei Radio Werklang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Simon Wager. Der 20. Februar ist der Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Seit 2009 machen die Vereinten Nationen mit diesem Tag auf Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft aufmerksam, die überwunden werden sollen.
2023 steht der Welttag unter dem Motto Overcoming Barriers and Unleashing Opportunities for Social Justice. Also für Barrieren überwinden und Chancen für soziale Gerechtigkeit ermöglichen.
Soziale Gerechtigkeit ist eine Grundvoraussetzung für ein friedliches Zusammenleben. Wer sich für die Gemeinschaft einsetzt, ermöglicht vielen anderen eine bessere Zukunft. In dieser Folge bitten wir Menschen vors Mikrofon, deren Arbeit andere unterstützt. Den Anfang macht Manuel Sonnleitners Besuch in einer ganz besonderen Tierarztpraxis in Wien-Margareten.
Am 20. Februar findet der Welttag der sozialen Gerechtigkeit statt. Das Neunerhaus in Wien ist in diesem Bereich besonders hervorzuheben. Gerade für obdachlose Menschen ist es eine wichtige Anlaufstelle. Sie engagieren sich seit Jahren, starten immer wieder neue Projekte, so auch für Tiere. Für obdachlose Menschen ist ihr Hund oder ihre Katze oft die wichtigste Bezugsperson. Doch was passiert, wenn dem Tier etwas fehlt? Das Neunerhaus startete vor 12 Jahren ein Projekt, in dem Tiere kostenlos versorgt werden. In Massen strömen die Wohnungslosen zu den freiwilligen Tierärzten. Eine Reportage von Manuel Sonnleitner. Mit dem Klingeln startet der Klinikalltag für das Personal. Doch bereits davor gibt es einige Arbeiten, die erledigt werden müssen, bevor der erste Patient behandelt werden kann. Die 64-jährige pensionierte Tierärztin Ursula Hoffmann-Krause aus dem Mostviertel in Niederösterreich ist bereits seit knapp 2 Jahren dabei. Die Tierärztin gibt uns exklusive Einblicke in ihren Arbeitsalltag.
Also wir ziehen uns ja um, setzen unsere Maske auf, wenn es noch notwendig ist. Und bevor der erste Patient kommt, versuchen wir immer also in der Kartei zuerst einmal nachzulesen, was hat der für Krankheiten gehabt, wie ist er therapiert worden, weil natürlich jedes Mal andere Tierärzte da sind.
Ich habe Ärzten erzählt, ich weiß nicht, vielleicht steht sie auch in einem der Befunde drin, der hat, glaube ich, 9 Befunde oder so mitbekommen.
Von der Ukraine?
Nein, von der Uni.
Achso, der war schon nur.
Ja,
achso.
Der war letztes Mal dort, ja. Als Notfall, ne? Dann haben wir so, einmal zur Überweisung, dann haben wir dann gleich auf die Uni geschickt, weil der
ist ein Notfall, ja.
Der erste Kunde ist Aiden. Der ukrainische Flüchtling kommt mit seiner Katze.
Normally, she's contacting me. She has slept 2 days on a bed. She's still hiding most part of the time, but it seems like she's getting better. I'm not sure, of course.
Oh, okay.
And I talked to a vet university, and they told that I have to change this bandage here today and to check if there's no inflammation on a place where the tube is situated.
Soll ich mal erklären? Diese Katze, also Besitzer ist aus der Ukraine, war vorige Woche, wurde uns eingeliefert als Notfall, also einmal Überweisung, also Notfälle nehmen wir immer, auch wenn der Besitzer nicht unbedingt zu unserem Klientel gehört. Mit sehr hohen Leberwerten, seit 2 Wochen nichts mehr gefressen, war also sehr schwer erkrankt. Wir haben dann auch eine Infusion gegeben und habe sie sofort überwiesen auf die Veterinärmedizinische Universität. Dort wurde sie dann eingestellt, operiert, war bis jetzt dort, hat eine künstliche Ernährungssonde bekommen, ist jetzt am Weg, Gott sei Dank, am Weg der Besserung. Und jetzt versuchen wir sie also weiter zu behandeln.
Seit 9 Jahren ist Aiden und seine Katze bereits unzertrennlich. Vor einem Jahr mussten sie aus der Ukraine flüchten, was auch beim Tier Spuren hinterließ.
She's my heart and soul. I've taken her with myself when I was living in Ukraine. It's almost a year ago. And she has survived through some hard stress because we have moved in here in Vienna every 2-3 months to a new apartment or room. And of course it's hard for her. So maybe it's stress that caused all of this, because no one has found a reason why she's ill.
Das ist die Frage, ob wir das überhaupt schon wegtun sollen. Der Verband ist nämlich nur so schön. Und da die Wunde ist auch sehr schön.
Aiden ist dankbar, dass es dieses Projekt gibt. Seine Katze ist bereits am Weg der Besserung.
That's so great you're doing this, because the people in here, all the team, make such an important job and helps people a lot. They have done enormous kind of help for me and for my cat, and I'm grateful. I can't even tell how grateful I am. I can't find any words to express that.
Tierärztin Ursula Hoffmann-Krause weiß, wie eng die Beziehung zu den Tierbesitzern ist. Die Dankbarkeit ist für sie der schönste Lohn.
Ja, das ist eigentlich sehr deutlich zu merken, dass sie eine ganz tiefe Beziehung zu ihren Tieren haben. Es ist ja ein und alles der einzige Sinn. Und immer wieder sagen Tierbesitzer, also wenn mit dem Hund was ist, dann will ich auch nicht mehr leben. Also das ist da sehr deutlich zu spüren. Und die tun wirklich alles für ihre Tiere, soweit es in ihrer Macht steht. Also es ist natürlich oft ein Problem, dann geht's ihnen, haben sie wieder zwischendurch ein Problem mit Gesundheit oder Alkohol oder was auch immer. Da sind halt die Therapien dann ein bisschen schwierig. Man muss da einfach flexibel sein und je nach Situation dann sagen, okay, da machen wir das oder das. Aber sie sind unheimlich dankbar, die Tierbesitzer, und hängen sehr an ihren Tieren. Man spürt also diese unendliche Dankbarkeit, wenn ihren Tieren da geholfen wird, und das, ja, ist für uns der schönste Lohn eigentlich.
Im Neunerhaus warten bereits andere Tierbesitzer mit ihren Tieren. Hunde und Katzen sind dieses Mal im Warteraum zu finden. Eine der Patienten ist die Katze Lilly. Die Besitzerin hat sie bereits seit 12 Jahren. Aufgrund ihrer Krankheit ist sie schon länger hier in Behandlung.
4 Jahre oder 4,5 Jahre, wir kommen immer hier. Und meine Katze ist sehr krank. Meine Katze hat Krebs und Herzproblem, deswegen.
Auch schweren Fällen wird hier geholfen, durch zahlreiche Kooperationen.
Wir haben ein gewisses Kontingent, ein jährliches, auf der Veterinärmedizinischen Universität, wo wir also kompliziertere Fälle und auch größere Operationen hinüberweisen. Oder wenn ein Tier einen Klinikaufenthalt braucht, da versuchen wir halt, uns innerhalb dieses Kontingents zu bewegen. Und ansonsten sind wir natürlich sehr auf Spenden angewiesen, wo wir dann auch wieder weiterhelfen können. Routineoperationen und Zahnbehandlungen werden aber da selbst gemacht.
Die tierärztliche Leitung und Vorstand der ärztlichen Versorgung im Neunerhaus, Eva Wistrela-Latzek, ist seit Beginn an seit 2010 dabei, gehört zu den Gründungsmitgliedern. Die Beziehung der obdachlosen Menschen zu ihren Tieren hält sie für besonders wichtig. Oft können Kunden über diese in die Gesellschaft zurückgeführt werden.
Diese Tiere begegnen ja ihren Besitzern völlig vorurteilsfrei und wertfrei. Also der Hund schaut dich ja nicht an und sagt, der ist halt aber nicht forschen, wie der stinkt oder wie der lebt, sondern der lebt ja mit seinem Partner völlig wertfrei. Und das ist, glaube ich, das, was den Menschen so wichtig ist und so viel Halt gibt, dass eben ein Partner an der Seite geblieben ist, der sie liebt. Und auf der anderen Seite, das sehen wir halt, ist das Tier immer wieder die Möglichkeit, wie man mit der Umwelt auch wieder in Interaktion kommt, weil man plaudert halt über den Hund mit anderen Hundebesitzern und man kümmert sich um seinen Hund oder seine Katze, und das ist ganz wichtig. Oft kümmern sie sich sogar besser um die Tiere als um sich selber. Und da sehen wir die große Chance, dass eben über das Kümmern für das Tier, dass es zum Tierarzt gehen mit dem Tier, auch die Möglichkeit da ist, dass die Menschen wahrnehmen, dass es auch eine ärztliche Versorgung für sie gäbe, dass sie so anknüpfen im Café, zum Beispiel bei uns ganz konkret, im Sozialarbeit, im Café, wo sie halt mit ihren Tieren hinkommen, warten, bis sie drankommen und dann eben auch sehen, oh, es gäbe einen Zahnarzt und es gäbe einen Humanarzt. Das heißt, sie kommen über die Tiere oft wieder in dieses System hinein, dass sie andere Hilfen auch wieder annehmen können oder möchten.
Die Anfragen stiegen in den letzten Jahren permanent an. Eine große Herausforderung war für das Neunerhaus auch die Betreuung der Tiere von ukrainischen Flüchtlingen.
Viele hatten ja ihre Haustiere dabei. Und die sind sehr, sehr viele von denen sind wirklich bei uns im neuen Haus auch betreut worden und werden, ja, jetzt mit Jahresende ist es natürlich ausgelaufen, 2/3 dieser Betreuungen. Wir haben so im Jahr ungefähr, ich sage jetzt mal, 600-700 Tiere, die wir betreuen. Und letztes Jahr waren allein 450 zusätzlich aus der Ukraine. Also kann man sich vorstellen, dass wir da fast aus den, und wir sind tatsächlich an unsere Kapazitäten gestoßen dabei.
Zurzeit hat das neue Haus ca. 52 Mitarbeiter, darunter 30 Tierärzte. Diese halfen nicht nur unzähligen Tieren, mit dem Projekt konnte auch ein neues Bewusstsein zu Mensch und Tier geschaffen werden.
Wenn der Mensch gesund ist, ist das Tier gesund, und wenn das Tier gesund erhalten werden kann, sollten wir das tun, ne? Und das neue Haus hat eines geschafft. Vor 10 Jahren war es nicht möglich, mit den Tieren unbedingt in Einrichtungen aufgenommen zu werden. Und deswegen sind sehr viele Obdachlose auch nicht gewillt gewesen, gewisse Angebote anzunehmen, obwohl es sie hätten können. Ne? Und seit das neue Haus existiert mit unserer Einrichtung und der Möglichkeit oder auch den Vorgaben, dass die Tiere geimpft, gechippt und entwurmt werden, sorgen wir für die Tiergesundheit und damit für die Menschengesundheit. Und damit haben viele Einrichtungen die Türen aufgemacht für diese Tiere, Tierhalter, weil sie wissen, dass bei Krankheit die Tiere versorgt werden können, unentgeltlich. Ja, also da hat sich ein gewisser Wechsel im Gedankengut Gott sei Dank ergeben. Und deswegen sind so viele Einrichtungen wie auch die neuner Häuser alle möglich, dass man sie mit Tieren betritt.
Just talking more, if I can say so.
I hope so.
Die tierärztliche Versorgung im Neunerhaus ist an 3 Tagen die Woche geöffnet. Die Tierärzte und Tierärztinnen sowie deren Assistenten und Assistentinnen sind ehrenamtlich tätig. 2021 führte die Praxis 1585 Behandlungen durch. 2022 war die Zahl der behandelten Tiere aufgrund des Ukraine-Kriegs noch höher. Mehr Informationen zur tierärztlichen Versorgung finden Sie unter www.neunerhaus.at.
Die Corona-Pandemie, die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und die schlimmste Teuerungswelle seit mehr als 70 Jahren belasten immer mehr Menschen in Österreich. Fast jeder 6. Haushalt im Land gilt als armutsgefährdet, Tendenz steigend. Viele sind auf Unterstützungsleistungen angewiesen. Die multiplen Krisen zeigen allerdings die Schwächen des heimischen Sozialsystems, sagt Martin Schenk. Er ist stellvertretender Direktor der Diakonie und Mitbegründer der Armutskonferenz. Vor allem neue Gesetze wie jenes der Sozialhilfe würden die Not der Menschen noch befeuern, kritisiert er. Viktoria Schwendenwein hat den Sozialexperten in Wien zum Gespräch getroffen.
3 Jahre nach dem ersten positiven Covid-Test in Österreich steht das Land vor neuen Herausforderungen. Die Wahlen in Niederösterreich haben es zuletzt deutlich gemacht. Was die Menschen besorgt, sind die steigenden Lebenserhaltungskosten. Lebensmittel, Wohnen, Energie. Politisch profitiert hat davon die FPÖ. Mit dem Versprechen, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, gewann die Partei in Niederösterreich mehr als 24% der Stimmen. Eines der stärksten Wahlmotive bei FPÖ-Wählerinnen und Wählern war das immer schlechtere Auskommen mit dem Einkommen, dicht gefolgt vom fehlenden Vertrauen in die Politik. Armuts- und Sozialexperte Martin Schenk von der Diakonie beobachtet die aktuellen Entwicklungen mit Sorge. Für ihn sind das Symptome der noch lange nicht verarbeiteten Corona-Zeit. Dazu komme, dass die Zahl der Menschen, die armutsgefährdet sind, steige. Betroffen sind vor allem Alleinerziehende, meist Frauen, Menschen mit einer psychischen oder physischen Beeinträchtigung und Arbeitslose, gerade wenn sie älter sind. Kritik übt Schenk daher vor allem an der neuen Sozialhilfe, die in allen Bundesländern, außer Wien und Tirol, die Mindestsicherung abgelöst hat. Martin Schenk erklärt,
wir haben zurzeit ein Problem mit dem untersten sozialen Netz. Die Sozialhilfe ist in Österreich im Sozialstaat das letzte Netz, da gibt es nichts mehr. Und alle, die jetzt mit Menschen zu tun haben, denen schlecht geht, die in Not sind, haben ihre Probleme mit dieser Sozialhilfe, weil die Leute nicht genug zum Leben mehr haben. Und gerade jetzt in der Krise, wo die Teuerung so arg ist und wo so viele Probleme sind, schafft die Sozialhilfe die Leute nicht zu sichern.
Schenk, der auch im Koordinationsteam der Armutskonferenz Österreich arbeitet, macht das konkret an den Phänomenen Wohnen und Energie fest. Betroffene müssten inzwischen auch Mittel zur Deckung der Wohnkosten verwenden, die eigentlich zur Bestreitung des allgemeinen Lebensunterhalts gedacht sind. Besonders problematisch ist für Schenk,
in der neuen schlechten Sozialhilfe wird die Wohnbeihilfe, die ja Hilfe wäre für höhere Kosten, abgezogen. Das heißt, dieses Instrument steht niemand zur Verfügung und das ist ein Riesenproblem, gerade in den Städten. Besonders im Westen sind die Mieten noch höher, das betrifft Salzburg, Innsbruck, auch Bregenz. Und von dort erzählen uns die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, dass sie einfach nicht helfen können. Das ist natürlich kein gutes Zeugnis für Sozialhilfe, die ja eigentlich sozial helfen soll, aber eigentlich das Gegenteil tut.
Die Sorgen und Nöte vieler Menschen können schnell auch in Rassismus und Ausländerhass umschlagen. Mit ein Grund dafür ist oft das subjektive Gefühl, selbst weniger als andere Personengruppen zu erhalten. Politisch würden Menschen mit ähnlichen Interessen gerne gezielt gegeneinander ausgespielt, erklärt Martin Schenk anhand eines konkreten Beispiels.
Mindestsicherung, Sozialhilfe hat es geheißen in Niederösterreich oder Oberösterreich, dass man die kürzen muss, weil die Flüchtlinge so viel bekommen. Das Ergebnis war aber, dass es allen gekürzt wurde. Auch den Österreichern, auch den Menschen mit Behinderungen, den Alleinerziehern, den Familien, den Frauen, wurscht, ob sie Flüchtlinge waren oder nicht, das war das Ergebnis. Das heißt, man zeigt auf die Flüchtlinge, aber kürzt dann bei allen. Das ist so, wie man das von Trickdieben kennt. Die gehen auch immer zu zweit, einer muss ablenken, damit der andere die Geldbörse aus der Tasche ziehen kann.
Das politische Spiel mit dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit hat oft den Anschein, dass Leid mit Leid aufgewogen wird. Jüngstes Beispiel dafür sind die Diskussionen darüber, wie viel Geld aus dem österreichischen Katastrophenfonds in die Erdbebengebiete in die Türkei und nach Syrien gespendet werden dürfen. Zehntausende Menschen haben ihr Leben unter den Trümmern verloren, noch mehr sind obdachlos. Ihre Lebensrealität wird im politischen Diskurs mit jener von armutsbetroffenen Menschen in Österreich verglichen.
Ja, wenn man von sozialer Gerechtigkeit spricht, müssen wir natürlich auch wissen, von was man spricht. Das ist ein Begriff, der Risiko und Gerechtigkeit ist in der ethischen und sozialpolitischen Tradition viel umkämpft. Ich würde sagen, man muss zumindest alle Gerechtigkeitsdimensionen im Blick haben. Ich stelle mir die Gerechtigkeit immer so wie eine Blume vor, die viele Blütenblätter hat. Eben wenn man diese vielen Blumen der Gerechtigkeit nimmt, dann gibt es eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. In ärmeren Ländern ist es so, dass zum Beispiel weniger Hilfe automatisch da ist, die Infrastruktur schlechter ist, die Häuser schlechter gebaut sind, wie man jetzt beim Erdbeben, obwohl es auch viel an Korruption ist, wo sich Leute daran verdienen, dass Häuser schlecht gebaut werden. Das fällt unter Verteilungsgerechtigkeit, auch unter Teilhabegerechtigkeit. Deswegen ist das einmal schon ein Grund zu helfen. Das andere ist Bedarfsgerechtigkeit. Immer wenn Leute in Not sind, dann ist das eine ethische Notwendigkeit, da zu helfen. Also wenn man einen ausschließenden Gerechtigkeitsbegriff hat, also wenn man sagt, die Gerechtigkeit gilt nur für die Leute mit Schuh Nummer 40 oder mit der Hautfarbe schwarz oder weiß, dann gelten diese Gerechtigkeitsnormen nur innerhalb dieser beschriebenen Grenze. Die christliche Form des Gerechtigkeitsbegriffs ist ein universeller, der sagt, wir sind alle Kinder Gottes und aus dem Gedanken, dass wir alle Kinder Gottes sind, gibt es denn Gerechtigkeit nicht nur für die, die Schuhnummer 40 haben oder die eine schwarze Hautfarbe oder eine weiße Hautfarbe haben. Und wenn ich nicht gläubig bin und kein Christ bin, dann könnte ich mich an die universellen Menschenrechte halten.
Auf die universellen Menschenrechte zurückzugreifen und darauf zu achten, dass jedem Menschen Würde zukomme, stehe oft im Gegensatz zu einem ganz bestimmten Gefühl. Dem Neid. Dagegen gelte es vorzugehen, sagt Martin Schenk.
Den kann man bekämpfen, indem man auf die eigenen Bedürfnisse und Interessen schaut, weil der Neid versucht ja abzulenken. Als Beispiel Mindestsicherung, wenn ich Alleinerzieherin bin oder Mensch mit Behinderung und brauche eine gute Mindestsicherung und sage, die Flüchtlinge kriegen es nicht. Und ich sage, super, ja, die brauchen es nicht und merke aber nicht, dass es in Wirklichkeit auch mir gekürzt wird, dass es auch mir schadet. Darum ist es gut, auf die eigenen Bedürfnisse und das eigene Interesse zu schauen.
Ist das gelungen, empfiehlt der Sozialexperte, gezielt dort anzusetzen, wo die Ursachen für ein Problem liegen.
Die Leute hätten gerne bessere Existenzsicherung, fürchten sich vor der Teuerung, sehen, wie die Mieten steigt. Aber anstatt das von denen einzufordern, wo es notwendig wäre, wo es Verbesserungen geben sollte, sucht man sich einen Sündenbock, wo man den Hass oder den Ärger ablegt, anstatt die zu adressieren, die dafür verantwortlich sind. Ich merke immer, wenn Leute bei uns anrufen oder sich auch beschweren und verärgert sind über irgendwas, dass ich immer versuche, drei Dinge herauszufinden oder zu erfragen. Das ist, wo fühlen sich die Leute ohnmächtig? Wo fühlen sie sich übergangen, gedemütigt, gekränkt? Und wo fühlen sie sich von der Welt getrennt, einsam, isoliert? Und wenn man dem ansetzt, kann man dann viel vernünftiger über Probleme reden, als ständig über Flüchtlinge, Ausländer, die nur die vorgeschobenen Instanzen sind, um eigentlich ganz was anderes zu erzählen.
Und auch auf politischer Ebene muss sich nach Ansicht des Experten noch vieles ändern.
Der Sozialstaat insgesamt ist in Österreich, funktioniert gut, würde ich sagen, wenn man vergleicht jetzt wieder mit anderen Ländern. Wir sind zum Beispiel bei der Armutsbekämpfung bei den besten 4, 5 Ländern Europas dabei, wenn man sich die Armutszahlen anschaut, die geringsten Armutszahlen. Es nützt aber natürlich nichts, die davon betroffen sind, wenn man sagt, wir sind die 5 Besten, das ist den Leuten egal, sondern natürlich auch diejenigen, die betroffen sind, muss man schauen, dass rauskommen. Es gibt offensichtlich Probleme bei der Absicherung von Arbeitslosigkeit. Wir haben hier ein durchschnittliches bis geringes Arbeitslosengeld in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern. Es zeigt sich, dass wir Probleme haben bei der Existenzsicherung für Frauen. Alleinerziehenden Haushalte sind in der Skandinavien nicht automatisch armutsgefährdet. Da greifen offensichtlich andere Instrumente. Und wir haben ein Problem bei der gesundheitlichen Versorgung, bei therapeutischen Maßnahmen, bei Leuten mit chronischen Erkrankungen, besonders mit psychischen Erkrankungen. Gibt es eine immense Therapielücke. Wir haben zu wenig kassenfinanzierte Therapieplätze. Wir haben Wartezeiten bei Kinder, Jugendlichen, die wirklich viel zu lang sind. Da sieht man, wo Lücken sind und wo man was machen könnte.
Martin Schenk ortet also Nachholbedarf in vielen Bereichen. Darauf macht die Armutskonferenz mittels Aussendungen, Diskussionen und einer jährlichen Konferenz aufmerksam. Mehr Informationen finden Sie unter www.armutskonferenz.at.
Das gemeinschaftliche Zusammenleben würde ohne den Einsatz von Ehrenamtlichen nicht funktionieren. Hierzulande engagieren sich 4 von 10 Österreichern und Österreicherinnen für das Gemeinwohl. Rund 500.000 Menschen arbeiten ohne Bezahlung bei Organisationen wie dem Roten Kreuz oder der Freiwilligen Feuerwehr, aber auch im sozialen Bereich oder in kirchlichen Institutionen. Diese Zahlen stammen aus einer 2022 veröffentlichten Studie von Zivilschutzagenda Österreich. Auch bei der Aktion 72 Stunden ohne Kompromiss engagieren sich junge Menschen ehrenamtlich. Unter dem Motto Be the Change geht im Oktober 2023 zum 11. Mal die größte Jugendsozialaktion in Österreich über die Bühne. Von der katholischen Jugend Österreich mit Young Caritas und dem Radiosender Ö3 organisiert, führen Jugendliche österreichweit Sozialprojekte durch. Der Diözesankoordinator der Steiermark, Max Zafel, erzählt, was es damit auf sich hat. Ein Beitrag von Susanne Reinfrank.
Tausende Jugendliche in Österreich stellen sich eben 72 Stunden lang in den Dienst der guten Sache und setzen eben diverse soziale Projekte um, beispielsweise, dass man zum Beispiel den Garten eines Pflegeheims neu gestaltet und dabei eben den Kontakt mit den PflegeheimbewohnerInnen hat und somit quasi was Gutes für diejenigen tut und gleichzeitig auch diese soziale Komponente und auch für die Jugendlichen eben die Zielgruppe so 14 Jahre plus, dass man dort eben auch eben den Kontakt zu alten Personen hat, zu beeinträchtigten Personen. Also das, was man vielleicht in dem Umfeld, in der Altersgruppe sonst so nicht hat.
Für Diözesankoordinator Max Zafel sind es die zwischenmenschlichen Begegnungen, die den Reiz an der Sozialinitiative ausmachen. Der 27-jährige Steirer weiß aus eigener Erfahrung genau, was die Jugendlichen erwartet.
Also, ich bin jetzt in einer neuen Perspektive. Ich habe das Ganze vor ungefähr 10 Jahren als Jugendlicher zweimal teilgenommen. Das war cool. Wir haben damals in einem Pflegeheim eben einen Kräutergarten angelegt und für die BewohnerInnen von dem Pflegeheim auch ein Herbstfest organisiert. Dadurch, das war ein ganz cooles Erlebnis, weil man einfach in diese Rolle hineinschlüpft, dass man da erstens als Jugendgruppe den Druck hat, in 72 Stunden ein definiertes Ziel zu machen und gleichzeitig nebenbei viele schöne Erlebnisse hat. Und beim zweiten Mal, wo ich dabei war, haben wir mit unserer Jugendgruppe den Klostergarten im Stift St. Lamprecht in der Steiermark revitalisiert und hergerichtet. Es war ganz lustig.
Heuer wechselt der Steirer die Perspektive.
Und heuer habe ich eben erstmalig die Rolle des sogenannten Diözesankoordinators, also dadurch, dass das eine bundesweite Aktion ist, gibt es in jeder Diözese in Österreich, in jedem Bundesland einen Zuständigen, der einen Gesamtüberblick über alle Projekte hat und eben die Aufgabe hat, das Ganze zu koordinieren. Und das ist jetzt heuer erstmalig meine Rolle und das ist einmal eine andere Perspektive. Also Jugendarbeit quasi nicht selber der Jugendliche zu sein, der arbeitet, sondern Jugendarbeit zu koordinieren und organisieren und da hoffentlich ganz vielen Jugendlichen und auch den Personen in unseren Projektpartnerstädten tolle Erlebnisse und vielleicht was Persönlichkeitsbildendes mitzugeben.
Auch wenn ehrenamtliches Arbeiten für das gesellschaftliche Zusammenleben wichtig ist, ist es nicht immer einfach, Jugendliche aus ihrer Komfortzone zu holen und für diverse Projekte zu begeistern. Diese Schwierigkeit, wie man Jugendliche erreicht, ist sich auch Max Zafel bewusst.
Ich glaube, es ist leichter, Jugendliche quasi über bereits vorhandene Vereinsstrukturen oder vielleicht auch über Schulstrukturen dafür zu gewinnen. Also es, wenn dann sagt, okay, wir würden da als Jugendgruppe, keine Ahnung, als Jugendgruppe einer Pfarrei oder als Jugendgruppe aus einem Jugendzentrum oder als Jugendverein, wir würden da mitmachen. Ich glaube, wenn da in sich schon eine Gruppendynamik entsteht, dann ist das sicher einigermaßen leicht. Leicht ist es nie. Vor allem, es ist was Verbindliches. Ich muss mich relativ früh anmelden. Das sind schon Challenges, aber ich bin zuversichtlich, dass vielleicht auch über die LehrerInnen in den diversen Bildungsanstalten des Landes, dass da vielleicht genügend Motivationsarbeit auch so geleistet wird, dass man dann die Jugendlichen dazu motiviert, bei einem Projekt teilzunehmen, weil es soll keiner institutionell quasi dazu gezwungen werden im Rahmen einer Schulveranstaltung, sondern wenn eine Schulklasse mitmacht, muss ja jeder aus dieser Schulklasse sich dazu committen.
Commitment, Engagement. Wenn man sich mehrere Tage selbstlos in den Dienst sozialer Projekte stellt, muss es etwas geben, das einen dazu bringt, weiterzumachen. Oder das immer wieder, Jahr für Jahr anzugehen. Was genau macht 72 Stunden ohne Kompromiss aus? Wie schafft man es, Jahr für Jahr tausende Jugendliche ins Boot zu holen? Ein Aspekt ist für Max Zafel das österreichweite Gemeinschaftsgefühl, das dabei entsteht.
Aber wenn dieses Projekt unabhängig davon vielleicht cool ist, aber wenn man das quasi in dieser österreichischen Gesamtheit macht, noch einmal mehr Wir-Gefühl erzeugt, weil man einfach weiß, überall in Österreich sind auch Jugendliche, so wie ich gerade, und die machen was Gescheites. Und ich glaube, das ist eine gewisse Solidarität, die da entsteht. Und das Projekt soll ja Werte wie sozialen Zusammenhalt, Solidarität, Gerechtigkeit, Verantwortung eben hinaustragen, Integrität auch. Und da wird man eben in diesen 72 Stunden hoffentlich mehr oder weniger damit konfrontiert und nimmt als Jugendlicher was mit auf seinen weiteren Lebensweg, irgendwie Teil einer Gesellschaft zu sein und in dieser Gesellschaft auch Verantwortung übernehmen zu wollen.
Was die Projekte betrifft, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wesentlich ist, dass der Zeitraum ausgefüllt, etwas Sinnvolles umgesetzt wird und natürlich, dass Jugendliche involviert sind. Es soll sich niemand scheuen, Projekte vorzuschlagen oder Ideen einzubringen. Über die Website von 72 Stunden ohne Kompromiss kann man seine Projekte über das Anmeldeformular einreichen. Die Diözesankoordinatorinnen nehmen dann den Kontakt auf und kümmern sich gegebenenfalls um den Feinschliff. Auch Jugendliche, die gerne mitmachen wollen, können sich ab 1. März online anmelden, egal ob sie Teil einer Gruppe sind oder nicht. Aber auch das Umfeld der Jugendlichen ist gefragt.
Da jetzt vielleicht Lehrer, Eltern, Großeltern, JugendgruppenleiterInnen appellieren, sagst es euren SchülerInnen, Kindern, Enkelkindern etc., was das für eine großartige Sache ist. Schaut euch das an auf 72h.at, findet ihr alle Infos. Ich mache es jetzt als Koordinator das erste Mal. Ich freue mich richtig drauf, weil ich mir einfach daran erinnern kann, was das als Jugendlicher für eine tolle Sache war, wenn wir da mit unserer Jugendgruppe wohin gefahren sind, ganz gespannt, um was es geht. Und weil man einfach selber dabei wächst. Und ich hoffe einfach, dass es ganz, ganz vielen so ähnlich geht, wie es mir damals gegangen ist, wie ich als Jugendlicher mitgegangen bin. Und das gibt mir auch die Kraft, dass ich die Arbeit mache. Und schaut euch das an, meldet euch an, ist eine coole Sache und schaut für jeden was Gutes dabei aus.
Ab 1. März können sich Jugendliche und Jugendgruppen unter 72h.at online anmelden. Projektideen können jetzt schon eingereicht werden. Mehr Informationen finden Sie unter www.72h.at. Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at/produktionen/werklang nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelofer.